Die Schweiz ist deshalb so resilient und erfolgreich, weil sie seit jeher offen war für die Zusammenarbeit mit allen.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Christoph Mäder, Präsident von Economy Suisse, spricht über die Probleme mit Bürokratie und Digitalisierung, über das Engagement von Schweizer Unternehmern sowie die bilateralen Abkommen mit der EU. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmuth & Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
Christoph Mäder, ganz grundsätzlich gefragt, wieso braucht es die Economy Suisse und was macht sie alles für die Wirtschaft?
Die Economy Suisse ist der Dachverband der schweizerischen Wirtschaft. Sie besteht aus rund 100 Branchenverbänden über alle Branchen hinweg in der vornehmlich nicht gewerblichen Wirtschaft. Und sie umfasst zusätzlich 20 rund Handelskammern, die auch ebenfalls Mitglied sind. Die Economy Suisse ist also die oberste Vertretung der Schweizer Wirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt. Wir vertreten demnach die Interessen dieser Wirtschaft gegenüber den politischen Entscheidungsbehörden. Wir kommunizieren aber nicht nur mit den Behörden, sondern auch gegenüber der Öffentlichkeit über wirtschaftsrelevante Themen. Wir bündeln gewissermaßen die Interessen der Wirtschaft, um diese dann möglichst effizient in die Waagschale zu werfen.
Economy Suisse sagt auch immer, sie treten für die gesamte Wirtschaft der Schweiz an. Viele nehmen sie aber doch eher wahr als Lobbyorganisation oder als Interessensgruppe, Sprachrohr der europaweit oder international aufgestellten Großunternehmen. Jetzt direkt gefragt, was tun sie für die KMU?
Also zunächst einmal sind in unseren Mitgliederverbänden rund 100.000 Unternehmen vertreten. Das sagt Ihnen bereits, dass es sich nicht nur um Großunternehmen handeln kann. Ja. Aber in der Tat sind natürlich diejenigen Branchen, die vor allem exportorientiert sind, die also auf dem internationalen Markt sich bewegen, Mitglied bei uns. Und insofern gehört es zu unseren Aufgaben, deren Interessen hier auch zu vertreten. Aber eine Ausschließlichkeit zugunsten von großen und international tätigen Unternehmen gibt es rein numerisch schon nicht.
Jetzt vertreten Sie alle Unternehmer in der Schweiz. Was sind für Sie die wichtigsten Tugenden, die ein Unternehmer haben muss?
Ich kann ein paar aufzählen. Ich glaube, zunächst einmal sollte ein Unternehmer langfristig orientiert sein. Er sollte das Wohl seiner Unternehmung und aller seiner Stakeholders sollte er langfristig im Auge behalten. Das ist das vielleicht Erste, das zu erwähnen ist. Das Zweite ist, die Schweiz ist ein wissens- und innovationsbasiertes Land, also ist Innovation, Technologieentwicklung, Fortschritt zentral für den Erfolg von schweizerischen Unternehmen. Das ist das Zweite, das ich erwähnen möchte. Das Dritte ist, die Schweizer Unternehmen haben sich seit jeher und nach wie vor ausgezeichnet durch eine vergleichsweise vorsichtige Vorgehensweise. Das heißt, zum Beispiel, die Schweizer Unternehmen haben im Schnitt sehr starke Bilanzen, sind dadurch auch resilient, widerstandsfähig gegenüber Schwankungen der Märkte oder sonstigen Ereignissen und können so auch in schwierigeren Zeiten eben ihren Betrieb weiterführen. Das weitere Element, das ich erwähnen möchte, ist die unternehmerische Verantwortlichkeit. Wir können vernünftigerweise nicht verlangen, dass das unternehmerische Risiko von jemand anderem getragen wird als von den Eigentümern des Unternehmens selber. Und dazu gehört ein hohes Maß an Ethik, ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl. Und dazu gehört auch, dass man für seine eigenen Fehler einzustehen hat. Dieses liberale Prinzip halten wir und auch die Schweizer Unternehmen immer hoch. Und lassen Sie mich ein letztes erwähnen. Es gibt noch weitere weitere Elemente selbstverständlich, aber das letzte wäre, Schweizer Unternehmen sind traditionell sehr gute Arbeitgeber und geben sich Mühe, ihren sozialen Verpflichtungen nachzukommen. Diese sozialen Verpflichtungen, ein gutes Verhältnis mit der Belegschaft, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit. Das ist ein Merkmal der schweizerischen Wirtschaft, das wir unbedingt erhalten müssen.
Mhm. Sie haben ja auch keine einfache Rolle. Sie sind der Dachverband von vielen verschiedenen anderen Verbänden. In der Öffentlichkeit möchte man ja eigentlich dann auch lieber direkt die Unternehmer hören, die sprechen dazu, weil die haben ja am meisten direkte Kompetenz. Jetzt drängen Sie oder versuchen Sie auch, Unternehmer zu gewinnen in der Öffentlichkeit, hinzustehen und für gewisse Sachen zu machen. Und wenn Sie das machen, was ist da die Reaktion der meisten Unternehmer, die Sie ansprechen?
Also das ist ein sehr wichtiges Thema, das Sie ansprechen, weil letztlich die Glaubwürdigkeit der Wirtschaftsvertretung von der Glaubwürdigkeit der Exponenten abhängt. Mit anderen Worten, wir können nicht, wir als Angehörige von Unternehmen, ich zähle mich auch dazu, von mehreren Unternehmen, wir können nicht einfach alles an die Verbände oder an die Politik delegieren und meinen dann, unsere Anliegen würden ernst genommen, würden auch vollständig verstanden und würden in der richtigen Weise in die politische Entscheide einfließen. Es braucht das Engagement der Unternehmensvertreter, seien es Patrons oder seien es Kaderleute aus den Unternehmungen. Es braucht dieses Engagement in der Politik, das braucht es auch in der Schweiz auf allen Stufen, auf Stufe Gemeinde, wie auch Kanton oder Bund. Und wir sind sehr bemüht, dieses Engagement zu fördern. Nun, international orientierte Unternehmen sind natürlich insofern in einer etwas anderen Ausgangslage, in dem der Schweizer Markt für sie klein ist. Aber der Standort Schweiz ist wichtig. Und daher ermutigen wir gerade auch internationale Unternehmungen, ihre Leute zur Verfügung zu stellen, wenn es darum geht, die Anliegen der Wirtschaft gegenüber der Politik und der Gesellschaft zu vertreten. Wir haben vor einigen Monaten eine neue Initiative in Angriff genommen diesbezüglich. Wir haben ein Netzwerk von Wirtschaftsbotschaftern aufgebaut, sind bereits bei über 600 Persönlichkeiten, die sich hier aktiv zur Verfügung stellen, die in den Medien, in den sozialen Medien, in der Öffentlichkeit Stellung nehmen zu wirtschaftspolitischen Themen. Und wir werden dieses Netzwerk noch weiter ausbauen, um eben gerade das Thema Repräsentanz in der Politik, in der Öffentlichkeit weiterzuführen. Ja.
Aber mein Eindruck ist auch, wenn ich mit Unternehmern rede, viele möchten einfach auch gar nichts zu tun haben mit der Politik. Sie möchten eigentlich einfach ihr Ding machen. Und doch je mehr Politik und Verwaltung es gibt, desto mehr Formulare müssen sie ausfüllen. Was tut Economy Swiss gegen die Bürokratieflut?
Also zunächst einmal ist das natürlich ein großes Dilemma für die Unternehmer. Sie möchten und müssen ihren Fokus auf ihre unternehmerische Tätigkeit richten, werden dabei aber im heute hochregulierten Staat natürlich immer mehr auch absorbiert durch diese von Ihnen angesprochenen Tätigkeiten. Wir treten ganz generell für eine möglichst smarte Regulierung ein in allen Bereichen, das heißt ein liberaler Ansatz, wo die Selbstverantwortung und die Selbstregulierung im Vordergrund steht und erst nötigenfalls subsidiär gewissermaßen die staatliche Regulierung Platz greift. Das ist ein liberales marktwirtschaftliches Prinzip, das wir hochhalten. Wir versuchen aber auch, die Verfahren in den einzelnen Rechtsbereichen so zu beeinflussen, dass es möglichst einfach abgeht, dass die Unternehmen nicht unnötig mit Bürokratie konfrontiert sind. Hier gehört dazu, dass man eben die Bewilligungsgeschichten möglichst effizient abwickelt, wenn es um Bewilligungen geht. Hier gehört dazu, dass im Planungsbereich, sei es Raumplanung oder sonstige Planung des Staates, möglichst viel Freiraum geschaffen wird für unternehmerische Tätigkeit. Es geht aber auch darum, die Digitalisierung unserer Verwaltung voranzutreiben, um eben die Kundenfreundlichkeit zu erhöhen. Und hier müssen wir feststellen, die Schweiz ist zwar ein Hochtechnologieland, aber wenn es um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung geht, da haben wir noch einiges zu tun. Da hinken wir vielen anderen Staaten hinterher.
Man hätte ja auch gedacht, wenn die Digitalisierung kommt, dann wird ja alles einfacher und es gibt weniger Bürokratie, aber eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Bundesrat Johann Schneider-Ammann sagte 2017, wir reden zwar von der Regulierung und Bürokratieabbau, aber wir machen genau das Gegenteil. Pro Woche produzieren wir 140 A4-Seiten zusätzliche Vorschriften. 140 Seiten pro Woche. Das ist eine Wahnsinnszahl.
Das ist in der Tat eine enorme Anzahl von Regulierungen. auch wenn viele davon sehr technischer und insofern etwas untergeordneter Natur sind. Aber jede Regulierung heißt, sie muss bearbeitet werden. Jede Regulierung heißt, dass der Rechtsadressat dieser Regulierung damit konfrontiert ist. Und hier kommt sicherlich auch ins Spiel, dass wir zwei Dinge, glaube ich, zu wenig rigide tun in der öffentlichen Verwaltung. Das eine ist, wirklich kritisch zu hinterfragen, ob eine neue Staatstätigkeit notwendig ist, wirklich notwendig ist, oder ob sie einfach nice to have ist. Und hier gehört auch der Stellenetat der öffentlichen Hand dazu. Dieser Stellenetat hat sich enorm ausgebreitet. Die öffentliche Verwaltung auf allen Stufen ist massiv gewachsen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und hier gilt es, Einhalt zu gebieten. Ein Mittel wäre zum Beispiel, dass man bei jeder Regulierung obligatorisch eine scharfe Rechtsfolgeabschätzung macht. Mhm. Was heißt diese neue Regulierung an Aufwand für die Rechtsunterworfenen? Was bringt sie an Kosten? Und da glaube ich, da sind wir einfach noch viel zu weich unterwegs und zu wenig konsequent.
Mhm. Wie viel hat auch die EU damit zu tun? Also die Schweiz übernimmt ja ganz viele Gesetze aus der EU. Ist das richtig? Und würde man nicht besser fahren, wenn man stattdessen stärker keine Gesetze macht oder eigene Gesetze?
Natürlich ist die EU eine Regulierungsmaschine gewissermaßen, das wissen wir alle. Und es gilt hier schon klar abzuwägen, was müssen wir übernehmen. Und wir sollten nicht einfach alles übernehmen. Nun, wie gesagt, die EU produziert auch sehr, sehr viele technische Vorschriften, die für die Wirtschaftsunternehmen, die auch im EU-Raum tätig sind, natürlich ohnehin zur Anwendung kommen. Und da ist es dann einfacher, man hat Regulierungen technischer Natur, die für den ganzen europäischen Raum gelten, also nicht nur für die EU, sondern auch für die Schweiz. Wenn die Regulierungen nicht schädlich sind, dann ist es häufig sinnvoll und angezeigt, dass man diese Regulierungen von der EU nachvollzieht. Hier besteht im Gegenteil häufig die Gefahr, dass die Schweiz noch versucht, einen sogenannten Swiss Finish anzufügen, der dann zusätzliche Belastungen bringt. Das kann auch nicht sinnvoll sein. Aber es ist in der Tat so, der Druck auf die Regulierungsdichte und die Menge aus der EU ist nicht zu unterschätzen.
Ja. Die Beziehung zur EU beschäftigt uns seit vielen Jahren. Vielleicht kommen wir zum neuen Entwurf des Rahmenvertrags. Economie Suisse nennt den bilaterale 3. Wieso verwendet man hier einen Begriff, der aus meiner Sicht fehlleitet? Weil im Vertragsentwurf wird ja weiterhin eine institutionelle Lösung angestrebt. Und ich stelle mir bei bilateralen Verträgen etwas anderes vor, nämlich einen Vertrag zwischen zwei Gleichberechtigten auf Augenhöhe.
Gut, also die Terminologie, die kann man wählen, wie es einem eigentlich gefällt, weil es gibt keinen offiziellen Begriff dafür. Die Bezeichnung bilaterale 3 ist nach unserem Dafürhalten klar gerechtfertigt, weil im Gegensatz zum INSTA, zum Rahmenabkommen, das letztlich gescheitert ist, kein horizontaler Ansatz mehr für diese institutionellen Fragen, sondern der vom Bundesrat vorgeschlagene sektorielle Ansatz zum Zuge kommt. Mit anderen Worten, wir haben keine Querschnittsvereinbarung, sondern die institutionellen Fragen werden in den jeweiligen Sektorabkommen geregelt. Nun, es ist nachvollziehbar für, glaube ich, alle Beobachter, dass wenn wir als Schweiz am Rechtsraum der EU teilhaben wollen, dass wir uns den Grundsätzen dieses Rechtsraums unterwerfen, respektive anpassen müssen. Es ist keine Unterwerfung, es ist eine Anpassung. Hierzu gehört nach Ansicht der EU auch eine teilweise Anbindung an institutionelle Elemente dieses Rechtsraums. Und diese auszuhandeln wird es jetzt, darum wird es jetzt gehen in den Verhandlungen, die der Bundesrat jetzt gestartet hat. Ich persönlich sage Ihnen ganz offen, ich bin über diese institutionellen Anbindungen wenig erschüttert, weil ich finde, sie sind im Kontext absolut tragbar und greifen die Identität der Schweiz und der schweizerischen Demokratie also nicht in ihren Grundfesten an. Ich glaube, hier wird auch viel mit Übertreibungen argumentiert. Es gibt Bereiche, die wir vorsichtig angehen müssen, selbstverständlich. Die Streitschlichtung ist eine Frage dazu, die dynamische Rechtsübernahme und dabei die Wahrung unserer demokratischen Rechte ist eine andere Frage. Aber die viel gewichtigeren Fragen für mich als die institutionellen Fragen sind die Fragen, welche Vorteile bringt uns die Zusammenarbeit mit der EU und B, welche Sicherungen können wir in den Verhandlungen einbauen, um negative Auswirkungen, die wir definitiv nicht wollen, Lohnschutz als Beispiel, Zuwanderung in die Sozialwerke, um diese Auswirkungen zu mildern oder auszuschließen.
Welche Vorteile bringt es denn?
Die Schweiz, also
gegenüber dem Status von jetzt?
Die Schweiz ist eingebunden in den europäischen Wirtschaftsraum, ob wir ein Abkommen haben oder nicht. Wir sind Teil dieses europäischen Raumes und müssen uns damit beschäftigen. Wenn wir die bilateralen, so wie wir es jetzt haben, nicht weiterentwickeln, wenn wir also nicht in Richtung eines geordneten Verhältnisses auf neuer Grundlage gehen, dann werden diese bilateralen Verträge über Zeit erodieren. Die Schweiz wird also schleichend den Zugang zum europäischen Wirtschaftsraum verlieren. Und wir werden zum Beispiel ausgeschlossen vom europäischen Forschungsprogramm Horizon Europe. Wir werden wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen, die über die Zeit massiv zunehmen werden. Und am Schluss stehen wir ohne eine Vereinbarung da. Das ist die erklärte Absicht der Europäischen Union, dass sie ohne Neuordnung nicht einfach die bilateralen weiterentwickeln wird.
Aber das sagen Sie ja seit Jahrzehnten. Und es gibt ja auch die Leute, die sagen, ist ja gar nicht so schlimm. Horizon müssen wir nicht unbedingt dabei sein, die wirklich guten Hochschulen sind in den USA, in der Schweiz, in Großbritannien. Da kann man auch gut mit anderen zusammenarbeiten. Was ich ja auch noch daran denke, ist, man muss ja diesen Vertrag dann auch vor dem Volk vorbeibringen. Und ich habe gerade heute noch mal nachgeschaut, wie viele Leute in der Schweizer Bevölkerung der EU beitreten wollen. Das sind 17%. Und bei den Jüngeren sind es nur noch 10%, bei den über 65-Jährigen 24%. Also glaubt Economist, ist das so eine Abstimmung, wo man ja eigentlich aus meiner Sicht nicht viel dazu gewinnt, aber dann doch etwas an Rechten aufgeben muss, preisgeben muss, da kann man so eine Abstimmung gewinnen.
Also, zunächst einmal ein EU-Beitritt, zu Klar. dem Sie Umfragen erwähnt ja, haben, ja. steht überhaupt nicht zur Diskussion. Und das hat niemand in diesem Land ernsthaft im Sinn, einen EU-Beitritt
nicht
mehr. Mit Kräften voranzutreiben. Erster Punkt, auch ökonomisch ist nicht. Zweitens, wir müssen schon im Klaren darüber sein, ein Nichthandeln der Schweiz hat Konsequenzen. Es hat vielleicht nicht Konsequenzen heute und morgen, aber längerfristig hat es Konsequenzen. Und lassen Sie mich das Beispiel der Forschungszusammenarbeit etwas ausführen. Das Argument höre ich häufig. Die besten Universitäten sind entweder in der Schweiz oder außerhalb der EU. Und mit denen müssen wir zusammenarbeiten. Tatsache ist, dass wir mannigfachste Zusammenarbeiten mit Forschungsinstitutionen in der EU haben, sowohl auf Stufe der Hochschulen, der Fachhochschulen, aber auch auf Stufe der Privatwirtschaft. Es muss mir einmal jemand erklären, weshalb wir das eine tun und nur das eine tun sollten und nicht beides. Das ist nicht ein Entweder-Oder der Zusammenarbeit. Forschung ist ein weltweites Thema. Wir müssen mit allen geeigneten Partnern zusammenarbeiten. Und in diesem Gesamtkontext spielen die europäischen Forschungskooperationen nach wie vor eine absolut zentrale Rolle. Selbstverständlich arbeitet die Schweiz auch mit England und deren Universität. Selbstverständlich mit den USA, mit asiatischen Forschungseinrichtungen. Das soll auch weiterhin so bleiben. Aber es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Und hier würde die Schweiz sich Vorteile aus der Hand nehmen lassen, die es einfach zu nutzen gilt. Das werden wir nicht sofort, aber das werden wir über die Zeit spüren. Alle Kontakte mit Forschenden in den Hochschulen, aber auch in privaten Firmen belegen, dass die Zusammenarbeit im Rahmen der europäischen Forschungszusammenarbeit der EU absolut zentral bleibt.
Aber vielleicht müssen wir doch auch ein bisschen selbstbewusster sein. Also ich glaube, die europäischen Hochschulen wollen weiterhin mit uns arbeiten, die schwäbischen Maschinenbauer wollen weiter mit uns Handel treiben. Ich erinnere an 1992, da hat der Bundesrat, alle Wirtschaftsverbände haben gesagt, die Schweiz, wenn sie nicht diesem WWRB beitritt, dann geht sie unter. Und wenn man jetzt schaut, die wirtschaftliche Entwicklung der EU-Staaten und der Schweiz im Vergleich, da hat sich die Schweiz sehr viel besser entwickelt, trotz diesen angeblich total erschwerten Bedingungen. Also macht ihr da nicht ein bisschen zu sehr Angst mit dieser Beziehung der EU, dass da alles den Bach runtergeht?
Ich habe nie behauptet, dass alles den Bach runtergeht, wenn diese Beziehung nicht auf eine institutionelle Basis gestellt wird. Ich kann ehrlich gesagt nicht kommentieren, was anlässlich der EWR-Abstimmung gesagt oder nicht gesagt wurde. Die Schweiz geht nicht unter, wenn diese Verhandlungen nicht erfolgreich sich erfolgreich gestalten lassen. Aber die Schweiz wird an Wettbewerbskraft verlieren. Die Schweiz ist deshalb so resilient und erfolgreich, weil sie seit jeher offen war für die Zusammenarbeit mit allen. Weil sie seit jeher Möglichkeiten ausgenutzt hat, gerade auch mit einer Europäischen Union und deren Wirtschaft und deren Staaten sehr ausführlich Handel zu treiben. Wenn nun dieser immer noch wichtigste Absatzmarkt der Schweizer Wirtschaft, weil die EU das halt so möchte, uns verschlossen bleibt, wir aber andererseits mit tragbaren Konsequenzen, absolut tragbaren Konsequenzen, uns diesem Wirtschaftsraum anschließen könnten, dann wäre es nach meinem Dafürhalten eine verpasste Chance für den Standort Schweiz, hier nicht mitzumachen. Also es geht um ein Abwägen der Vorteile und der Risiken, und die Risiken werden nach meinem Dafürhalten massiv, massiv übertrieben. Nun, wie gesagt, die Schweiz geht nicht unter. Und die Schweizer Unternehmen gehen nicht unter. Die Unternehmen werden sich anpassen, aber der Standort Schweiz wird leiden. Investitionen werden anderswo getätigt werden und werden wahrscheinlich nicht mehr so einfach in der Schweiz stattfinden. Noch einmal, auch das ist ein schleichender Prozess. Das wird nicht ein abruptes Ende sein des Wohlfahrtsstaates Schweiz, aber wir werden das über die Zeit ohne Zweifel spüren, anhand der Investitionen, anhand der Arbeitsplätze und anhand der Erfolge, die letztlich in der Schweiz auch versteuert werden.
Aber könnte man nicht sagen, es ist ein USP der Schweiz, dass sie nicht in der EU ist? Also de facto sehen wir, die Leute drängen in Massen in die Schweiz. Die Firmen weiß ich jetzt nicht, vielleicht nicht gleichermaßen, aber für viele Firmen ist auch die Schweiz weiterhin ein toller Ort. Also wie auch immer, dass man das nimmt.
Also die Schweiz wäre noch ein tollerer Ort für ausländische Ansiedlungen, wenn sie auch mit der EU geordnete Verhältnisse arrangiert hätte. Ich glaube, alles, was Sie sagen, ist nicht falsch, aber das hat nichts zu tun mit der Frage, ob wir mit der EU ein geordnetes Verhältnis haben. Mhm. Wenn wir das haben, dann ist es noch attraktiver für ein amerikanisches Unternehmen in der Schweiz zu investieren. Mhm. Selbstverständlich. Also ich glaube, man muss hier die Dinge schon etwas auseinanderhalten. Die EU ist nach wie vor der wichtigste Handelspartner für die Schweizer Wirtschaft, und daher bleibt ein gutes Verhältnis zentral.
Ja, unbedingt.
Das sind wir uns zentral. Ja.
Jetzt vor ein paar Wochen hat der Bundesrat ein Freihandelsabkommen mit Indien unterzeichnet. Wie stehen Sie dazu? Was hat Economiswiss auch etwas dazu beigetragen?
Die Verhandlungen zu diesem Freihandelsabkommen haben ja rund 16 Jahre gedauert.
Ja.
Und wir waren in diesen ganzen 16 Jahren in die Diskussionen sehr eng involviert, weil wir gerade bei der Aushandlung von Freihandelsabkommen immer eine sehr wichtige Rolle zu spielen haben mit den Behörden. Freihandelsabkommen sind der Weg der Schweiz, den Welthandel möglichst gut zu erschließen, und daher selbstverständlich begrüßen wir dieses Freihandelsabkommen mit Indien. Absolut. Indien ist mit 1,4 Milliarden Bevölkerung das bevölkerungsreichste Land der Welt. Ist ein Land, wie man auf Englisch sagt, on the move. Mhm. Das heißt, es entwickelt sich. Es hat ein gewaltiges Wirtschaftspotenzial. Es hat auch große Hürden auf diesem Weg. Da müssen wir uns auch keine Illusionen machen. Aber es ist ein Land, das sich mit Sicherheit in wirtschaftlicher Hinsicht bewegt und weiterentwickeln wird, und das für die Schweizer Unternehmen potenziell ein gewaltiges Potenzial bereithält. Daher, ein solches Freihandelsabkommen kann nur positiv sein, und es ist auch positiv. Wir haben massive Erleichterungen, zum Beispiel für Schweizer Exporte, indem Das ist ja klassisches Freihandelsthema, in dem Zölle entweder ganz abgeschafft oder stark reduziert werden. Das verbilligt die Importe nach Indien für Schweizer Exporteure. Das ist ein absolut zentral wichtiges Thema. Als ein Beispiel daraus, wir sind sehr, sehr positiv über den Abschluss und sind sehr froh, dass es gelungen ist, mit den Indern nach so langer Zeit jetzt dieses Abkommen unter Dach und Fach zu bringen. Und wir sind zuversichtlich, dass man, dass die Ratifizierung dieses Abkommens in der Schweiz auch gut gelingen sollte.
Ja, Sie haben es gesagt, eben ist Indien ist on the move, die EU ist auch on the move, aber in die andere Richtung, also kaufkraftbereinigtes globales BIP ist von 1980 bis 2022 von 26% auf 15% gesunken. Also die EU wird unwichtiger und wir haben ja ein Freihandelsabkommen auch mit der EU seit 1972.
Wobei dieses Freihandelsabkommen mit der Liberalisierung des Zugangs an den europäischen Markt aufgrund der bilateralen nicht zu vergleichen ist. Da muss man einfach keine Illusionen haben. Und eine Neuverhandlung des Freihandelsabkommens, wie sie häufig propagiert wird, die würde dann schwergewichtige Themen auch zum Beispiel in der Landwirtschaft mit sich bringen, die politisch wiederum sehr schwierig wären. Nun, die EU macht uns Sorge, die Wirtschaft, die Volkswirtschaften in der EU machen uns selbstverständlich Sorgen. Die Unternehmen sind konfrontiert mit einer schwierigen Situation in vielen EU-Staaten, in dem das Wachstum, wie Sie sagen, bescheiden ausfällt und gleichzeitig hohe Inflation, sehr hohe Staatsverschuldung vorhanden sind. Das macht uns Sorgen und die Politik der EU im Gefüge der Weltpolitik war sicherlich in den letzten Jahren nicht ein Beispiel dafür, wie man es optimal gestalten könnte. Das besorgt ökonomisch genau gleich wie alle anderen Akteure, die in diesen Märkten entweder als Beobachter oder als Unternehmen aktiv sind. Es wird sich weisen, wie die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft sich in der Zukunft ausnehmen wird. Aber was das für die Schweiz heißt, ist die Weiterführung der von mir schon vorher angesprochenen Offenheit gegenüber eben allen Marktteilnehmern. Wir müssen die aufstrebenden Märkte in anderen Regionen der Welt vermehrt ins Auge fassen. Das tun die Unternehmen. Wir müssen das Netzwerk an Freihandelsabkommen mit diesen Regionen ausbauen. Da sind verschiedene Projekte im Köcher, wie Sie wissen. Und wir müssen selbstverständlich Handel treiben mit den etablierten Playern außerhalb der Europäischen Union, USA als das wichtigste Beispiel, aber auch China, Japan, Länder wie Indonesien. Auch hier haben wir kürzlich ein Freihandelsabkommen unter Dach und Fach gebracht. Also wir müssen uns an den gesamten Märkten des Weltmarktes orientieren und nicht einfach nur an der EU. Aber das war nie die Politik.
Ja. Ich will noch fragen zu den Zusammenarbeiten mit den bürgerlichen Parteien. Der Vorort, der Vorgänger der Economy Suisse, arbeitet ja eng zusammen mit dem Bürgerblock. Wie ist das eigentlich heute? Also mir scheint, die Economy Suisse ist insbesondere mit der SVP ziemlich verkracht in der Europafrage. Wie ist die Zusammenarbeit mit den anderen bürgerlichen Parteien und wie könnte sie verbessert werden gegebenenfalls?
Also wir arbeiten nach wie vor mit den bürgerlichen Kräften sehr eng zusammen, das vorweg. Eine zweite Feststellung, der bürgerliche Block, wie Sie ihn nennen, ist wahrscheinlich weniger homogen, als er früher war. Und das sieht man in vielen Bereichen. Das ist eine Tatsache, mit der wir uns abzufinden haben. Das heißt, wir können nicht einfach darauf zählen, wie das vielleicht früher der Fall war, aber auch nicht flächendeckend der Fall war. Ich glaube, es wird in der Rückschau hier einiges auch etwas verklärt, wie die Vergangenheit war. Aber das heißt für uns, wir müssen Allianzen versuchen zu finden, zu schmieden, die sich nicht einfach aus dem Parteiprogramm ableiten lassen, sondern die am konkreten Sachgegenstand sich zu orientieren haben. Und diese Allianzen, die können unterschiedlich ausgestaltet sein. Sie können nicht mehr auf einen festen Bürgerblock zählen, der einfach automatisch gewissermaßen die Wirtschaftsinteressen in der gleichen Art und Weise beurteilt, wie wir das tun. Also es ist anspruchsvoller geworden, Allianzen zu finden, Mehrheiten zu finden. Es ist weniger verlässlich, wer auf welchem Sachgeschäft welche Haltung einnimmt. Das ist eine Erscheinung der Politik und der Gesellschaft. Das ist eine weniger homogene Vorgehensweise, wie das früher der Fall war. Und dem haben wir uns anzupassen und damit müssen wir uns abfinden.
Jetzt vielleicht noch zum Schluss einen Rückblick auf diese 13. AV-Rente, die Economist Suisse angetreten ist gegen den Gewerkschaftsbund. Ich habe auf der Website eure Mitarbeiter gezählt, bin auf 84 gekommen und beim Gewerkschaftsbund auf 27. Ihr habt aber trotzdem verloren. An was ist es gelegen?
Ja, also gut, der Gewerkschaftsbund mobilisiert natürlich über die eigene Geschäftsstelle hinaus in den Gewerkschaftskreisen sehr wohl viel mehr Leute. Das dürfen Sie nicht einfach so miteinander vergleichen. Die Abstimmung über die 13. AHV ist eine gesellschaftspolitische Abstimmung gewesen. Das bitte ich einfach immer wieder in Betracht zu ziehen. Es wurde dann von den politischen Parteien zum Teil gesagt, ja, die Wirtschaft hat die Glaubwürdigkeit verloren, daher wurde diese Abstimmung verloren. Es ging nur am Rande um ein wirtschaftspolitisches Thema. Selbstverständlich haben wir Stellung bezogen, aber das ist eine gesellschaftspolitische Frage, die hier zur Diskussion stand. Was uns besorgt, ist die dahinterliegende, die dahinterliegende Mentalität, die zunehmend Platz greift, dass statt der Eigenverantwortung natürlich sehr schnell und sehr umfassend nach staatlicher Intervention und staatlicher Finanzierung gerufen wird. Das ist ein Trend, den wir seit längerem beobachten, der uns seit längerem Sorge macht, der sich wahrscheinlich in der ganzen Corona-Zeit noch einmal sehr deutlich akzentuiert hat. Und dagegen müssen wir angehen. Die Schweiz ist ein Land, das erfolgreich war und nach wie vor ist, weil gerade eben auch die Eigenverantwortlichkeit hochgehalten wurde, weil nicht bei jeder Gelegenheit nach dem Staat gerufen wurde, weil also das Individuum, die Gesellschaft sich selbstverantwortlich verhalten hat und nicht einfach darauf gezählt hat, dass Lasten und Risiken abgeschoben werden können, gewissermaßen. Und das, darauf müssen wir uns schon wieder besinnen. Das ist ein wichtiges konstituierendes Element der Eidgenossenschaft gewesen und sollte es auch in Zukunft bleiben. Also wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nur noch nach dem Eigeninteresse abstimmen sollten, dann müssen wir uns schon fragen, ob das mit unserem Prinzip der Kooperation und des Kompromisses, und darauf ist die Schweiz eigentlich politisch aufgebaut, ob das mit dem noch verträglich ist. Da mache ich mir Sorgen in der Tendenz.
Ja. Ja, Sie sagen ja, richtige Eidgenossenschaft, das ist eine Genossenschaft, welche die Wohlfahrt der Schweizer zum Ziel hat. Und bisher war man sich eigentlich immer einig, dass freiheitliche Politik und eine liberale Wirtschaftsordnung dafür wichtig ist. Und jetzt sind wir schon so ein bisschen an dem Punkt angelangt, wo auch die Schweizer versuchen, so aus dem Staatstopf möglichst viel für sich selber herauszuholen. Das ist ja schon eine bedenkliche Entwicklung.
Das ist eine gefährliche Entwicklung,
wenn es weiter in diese Richtung geht. Ja.
Der Stimmbürger, die Stimmbürgerin hat immer die eigenen Interessen mit berücksichtigt. Das ist auch völlig legitim. Aber es war nicht eine Ausschließlichkeit. Man hat immer auch die Frage des Gemeinwohls mit einbezogen bei der Entscheidung, wie man sich zu einer politischen Frage stellt. Also dieser Gemeinsinn war und sollte es auch bleiben, immer Teil des politischen Entscheidfindungsprozesses, auch eben auf Stufe der Stimmbürgerschaft. Und wenn wir hier davon abweichen, in zu starker Weise, wenn wir also quasi nur noch Partikularinteressen vertreten, dann ist unser System in Frage gestellt. Und da mache ich mir große Sorgen.
Gut, ich danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen vielmals.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.